Hart gecheckt. Der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB Star Bulls Podcast. Auch in der Sommerpause geht's weiter, und zwar in loser Reihenfolge, diesmal mit Auflage 32. Und die 32. Folge bestimmt auch die Sommerpause, nämlich es geht um Sommertraining. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. An meiner Seite der OVB Sportvolontär Marco Alexic. Servus.
Hi, servus.
Und unser Gast ist der Spezialist fürs Sommertraining bei den Star Bulls. Herzlich willkommen, der Athletiktrainer Florian Schildhuber.
Servus, hallo.
Florian, bei uns ist es Tradition, dass sich der Gast mit zwei, drei Sätzen einmal selbst vorstellt und einfach drauf los, Feuer frei.
Also ich bin der Flo, komme aus Villingen-Schwenningen, bin eigentlich so in ganz Deutschland rumgekommen und bin jetzt hier bei den Star Bulls als Athletiktrainer angestellt. Diese Frage. Bin 28 Jahre alt und freue mich, hier zu sein.
Wunderbar. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Und wir reden über Sommertraining, aber jetzt reden wir erst einmal noch ein bisschen über dich. Mhm. Wie bist denn du zu den Star Bulls gekommen?
Also ich habe ja sozusagen Fitnessökonomie studiert. Das ist in der DHFBG in München. Ist ein Art duales Studium. Und da habe ich in Kolbermoor im Quest Club sozusagen mein duales Studium gemacht. Zeitgleich habe ich da die ganzen anderen Lizenzen gemacht, auch wie Athletiktrainer und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist dann irgendwann mal der Lukas Laub gekommen und der Luca Endres. Die waren da auch in dem Fitnessstudio einfach drin. Ja, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, weil die irgendwelche Klamotten hatten von irgendwelchen Teams. Mhm. So, und ich habe ja früher auch selber gespielt in Schwenningen im Nachwuchs. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gehst halt mal drauf zu, sprichst mal mit denen und so weiter und so fort. Und sind eigentlich sehr cool ins Gespräch gekommen. Habe mich auch immer gefreut, wenn die da waren, weil dann wusste ich, okay, jetzt kann man ein bisschen ratschen mal über andere Themen und so weiter. Genau. Und irgendwie so nach, ich weiß nicht, was wird es gewesen sein, noch nach ein, zwei Jahren, da war ich dann auch schon längst fertig mit dem Studium, ist dann irgendein Luca gekommen und hat mir einfach gefragt, du hast mal Bock, hier bei den Star Bulls Athletiktrainer zu machen, die suchen gerade. Und dann war es so erstmal, dass ich in Quest eine Beförderung hatte. Mhm. Und dann, meine Freundin ist da und ein Kind bekommen und bla bla bla. Das war dann relativ schwierig dann auch. Und dann habe ich gesagt, bleib jetzt erstmal da, weil safe Geschichte und so weiter und so fort. Ja, und dann so nach einem, anderthalb Monat später sind wir dann einfach getrennte Wege gegangen, also Quest Club und ich. Und habe dann gefragt, ja, wie sieht's aus? Gibt es eigentlich die Stelle noch? Hat der Luca eigentlich gesagt, ja, das ist auf jeden Fall noch offen. Quatschen wir mal drüber, und dann sind wir eigentlich so ins Gespräch gekommen. Dann ging es eigentlich schon ratzfatz mit dem Daniel und mit dem Olli damals noch. Mhm. Bewerbungsgespräch, zwei Wochen später, zack, boom, war ich hier.
Das ist dann schnell gegangen. Ja. Hat gejuckt, oder? Ja, dass die Stelle bekommst.
Ja, das auf jeden Fall dann, ja.
War das dann auch dein Ziel, dass du mal in professionellen Sport gehst mit deiner Ausbildung, oder war das mehr Zufall dann?
Also ich sag's mal so, als ich das Studium begonnen habe und auch früher schon, wollte ich schon eigentlich immer Leistungssport machen. Also es gab natürlich ganz andere Traumberufe und Berufe, die ich mir erwünscht oder ersehnt hätte, aber so, als ich mit dem Studium dann so war, habe ich gesagt, nee, ich habe Bock auf Leistungssport. Und dann während dem Studium habe ich dann irgendwie festgestellt, ja, eigentlich macht es andere auch Spaß, wenn es jetzt klappt, klappt es, wenn es nicht, klappt es nicht. Und ich hatte eigentlich so noch andere Vorstellungen, also ich wollte noch so einen Neuroathletiktrainer machen und Osteopathie oder Orthopädie, Chiropraktik. Irgendwie dazu nehmen. Das wäre eine 5-Jahres-Ausbildung gewesen. Und dann eigentlich mich dann so eine Art Selbstständigkeit begeben und so weiter. Aber durch das ist es dann natürlich dann wieder aufgekommen, dass ich gesagt habe, hey, geil, irgendwie hat man sich doch mal ein Ziel gesetzt und kommt dann doch irgendwie. Und dann habe ich gesagt, genau, jetzt bin ich halt hier.
Und die Verbindung zum Eishockey brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden, wenn du Schwenningen erzählt hast, ja, genau. als Geburtsort.
Also Geburtsort ist eigentlich in Prien. Mischmasch. Also Mutter ist Italienerin, Vater ist Österreicher. Geboren bin ich in Prien, aufgewachsen bin ich in Italien und in Schwenningen. Ja. Also komplett querbeet. Ja.
Aber mit Verbindung mit Schwenningen verbindet man natürlich immer
Eishockey. Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich da eigentlich relativ früh angefangen. Kompletten Nachwuchs mitgemacht.
Mhm. Ja. kompletter Nachwuchs heißt dann auch, Schwenningen spielt ja schon auch hochklassig im Nachwuchs.
Ja, also ja, ja. Also das war damals, boah, jetzt muss ich überlegen, da gab es die ganzen U-Regeln ja noch gar nicht. Das war, ich glaube, Jugend-Bundesliga war das damals, ne? Und dann, ja, dann sind wir irgendwann mal, ich glaube, ein Jahrgang hinter uns sind sie dann hoch in die DNL und so weiter und so fort. Ja.
Und ist da noch jemand dabei aus dem aus deinen Mannschaftskreisen, der jetzt in Schwenningen oder irgendwo höherklassig spielt?
ja, also höherklassig spielen tut, der war jetzt nicht direkt in meinem Jahrgang, der war ein bisschen drunter, Kai Wissmann. Dann zum Beispiel, wer denn noch? Kai Herpich hat in Schwenningen gespielt, Marcel Kurt, Jonas Schlenker, Suppis spielt, hat letztes Suppis, Jahr noch in, bei den Scorpions.
So, genau,
bei den Scorpions. Dann Vincent Schlenker, Kassel letztes Jahr. Ja, so.
Und jetzt Meisterspieler mit Weiden, oder?
Ja, genau. Ja, stimmt, genau.
Genau.
Jetzt sind wir ja heute im Athletikraum der Star Bulls, sozusagen dein Arbeitsplatz. Ja.
Die heiligen Hallen.
Wie würdest du denn deine Aufgabe bei den Star Bulls definieren?
Meine Aufgabe ist sehr weit gegriffen, muss ich sagen, weil das kann man extrem auffächern. Natürlich habe ich hier erstmal, also ich sage es mal so, welche Mannschaften habe ich? Ich habe die U13, 15, 17, 20 und die erste Mannschaft, also es sind schon ein paar Teams. Und natürlich hat jedes Team sein eigenes Profil, sei jetzt mal, was die machen müssen, was sie können müssen. Also heißt auf jeden Fall schon mal der sportliche, physische Aspekt, sei jetzt mal, dass sie stärker werden, schneller werden und so weiter und so fort. Oder sei jetzt mal niedrig gestapelt, dass sie einfach mal wissen können, wissen, was sie eigentlich mit ihrem Körper anstellen können. Natürlich habe ich dann noch einen pädagogischen Mehrwert oder eine pädagogische Geschichte muss ich natürlich auch einbringen, weil nicht bei jedem klappt es im Nachwuchs, sei es einfach mal. Und da muss ich die natürlich auch einbringen, sei es mal, dass sie auch für später, sei es mal, anpacken können auch und nicht nur irgendwie faul rumsitzen, sei es mal, aber auch, wie man sich verhält, einfach ganz normal. Ja, also wenn jemand spricht, hört man zu und solche Geschichten, ganz einfach und banal. Ja. Genau. Ansonsten, ja, Mann für alles, was hier zu tun ist. Also im Kraftraum, sei es mal auch bei Verletzten, mit denen irgendwie was machen, mich mit den Physios austauschen, mit der Margit mal austauschen, also die ist ja im Autozentrum. Und genau, für die Spieler da sein. So, das ist eigentlich das Größte.
Wir haben jetzt nicht unterbrochen, weil wir haben zugehört, wenn man spricht.
Genau, ja.
Du bist natürlich jetzt als Eishockey spezialisiert, auch von deinem eigenen Sport, den du gemacht hast. Gibt es denn so einen anderen Sport, den du betrieben hast oder den du betreibst? Weil es ist ja schon so, dass man, denke ich mal, als Athletiktrainer auch vielleicht von anderen Sportarten was mitnimmt, wo andere Muskelgruppen anders belastet werden.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe ganz früher, ich sag mal, welche U wird das jetzt sein? Ich glaube, bis zu U13 bin ich Wettkampf geschwommen. Aber ich war kein richtig guter Schwimmer. Also 50 Meter, da war ich ganz schnell unterwegs. Der Rest, da ging es dann nicht mehr so.
Aber da muss man ja schon richtig Richtung, kriegt man richtig breite Schulterblätter.
Ja, schon, ja. Schwimmen, ja. Also ich sag mal, mit U13, da wächst noch gar nichts an. Aber so in die Richtung, auf jeden Fall. Na, also Schwimmer sind eigentlich schon im Oberkörper gut unterwegs, was so Schulterpartie angeht. Was habe ich noch gemacht? Triathlon, Boxen mal von der Uni her.
Okay.
Eishockey, ganz klar. Aber eigentlich so ganz viel habe ich gemacht, so draußen so Street-Sportarten. Heißt also Skateboard fahren. Ich bin viel Snowboard gefahren, was man sich halt alles runter vorstellen kann. Genau. Also ich war eigentlich den ganzen Tag nur draußen.
Dann ist ja eigentlich alles dabei gewesen.
Ja, genau.
Sowohl Kraft als auch Koordination.
Ja, genau. Ja. Und jetzt natürlich mit Kind und hier, also ich bin sehr viel hier im Stadion natürlich auch. Und wenn ich die Zeit habe, dann bin ich natürlich daheim. Fällt es gerade so ein bisschen flach bei mir mit den ganzen Sportarten. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich mal rauskomme und mal hier Snowboard fahren kann und so weiter. Aber so momentan ist gerade alles ein bisschen auf Pause, aber Kraftsport habe ich viel gemacht und werde es auch wieder anfangen, hoffentlich. Aber ansonsten, ja, Tischtennis ist gerade groß.
Okay. Warum?
Wir haben eine Tischtennisplatte hier und in der Mittagspause spielen wir da relativ. Es wird besser.
Wer ist der härteste Gegner?
Der härteste. Ja, der René ist sehr stark, also der Trainer der U17. Gerhard ist meines Erachtens noch ein Tick stärker, ist der Nachwuchsleiter und Headcoach der U20. Ja. Die sind richtig gut. Aber ja, ansonsten bewegen wir uns eigentlich alle so auf einem normalen Niveau.
Ich höre raus, dass du den Länderkampf Deutschland-Österreich momentan noch verlierst.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich bin ja auch selber Österreicher.
Also ja, genau. Jetzt kennst du österreichische Meisterschaften.
Ja, genau. Genau.
Letzte Frage von mir jetzt dazu, zu dem Themenkomplex. Von welcher Sportart nimmst du für dein Eishockey-Training am meisten mit?
Ja, natürlich vom, so wie ich selber auch trainiert habe, damals aus dem Eishockey. Ja. Aber wenn es jetzt so Richtung, es ist schwierig zu sagen, weil ich nehme eigentlich aus vielem, versuche ich mal die Quintessenzen rauszupacken und die dann umzuwandeln fürs Eishockey. Also das kann man jetzt sehr schlecht sagen. Also wenn man jetzt, da gibt es, kann man nichts sagen.
Über
also von allem,
oder?
Also Track and Field kann man viel abgucken zum Beispiel, wenn es dann Richtung Sprinten geht. Ja. Dann kann man natürlich angucken von olympischen Gewichtheben viel. Was machen Footballer zum Beispiel auch? Was machen allgemein auch Eishockeyspieler, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Allround-Athleten, dann gibt es zum Beispiel noch so, so Primal Move nennt sich das eigentlich so. Wie kann ich das beschreiben? So ein sehr, sehr dynamisches Yoga, kann man das eigentlich so sehen. Also es sind so verschiedene Bewegungselemente, die sehr, sehr flüssig ablaufen. Und eigentlich ist es gefühlt so ein Tanz mit dem eigenen Körper, wo man versucht, gegen die Schwerkraft anzukämpfen, sag ich jetzt mal. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Weil wir müssen ja auch betrachten, wir müssen ja auch beweglich bleiben. Ne? Wenn ich jetzt das ganze Zeug hier mache, Beweglichkeit ist ein sehr großes Thema, vor allem in der heutigen Zeit. Wenn man sich allein die Füße von vielen Jungs heutzutage anschaut, wie sie nach innen gekippt sind, wie die Knie stehen, wie die Schultern stehen und so weiter und so fort. Also da muss Bewegung rein und solche Sachen. Also ich versuche eigentlich so viel wie möglich zu verbinden, um dann einfach so einen Kern rauszumachen. Und dann geht es eigentlich wieder weiter.
Dann steigen wir ins zweite Drittel. Und zwar, da geht es hauptsächlich um das Sommertraining der Star Wars Profis.
Ja.
Du hast es schon gesagt, Marco, wir sind hier in den Heiligen Hallen, im Kraftraum, in deinen Räumlichkeiten hier. Wie ist denn so das Sommertraining konzipiert und aufgeteilt?
Also das Sommertraining ist eigentlich ganz einfach aufgeteilt. Das erste ist erstmal nach der langen Pause, sei jetzt mal wieder reinkommen, Technikerwerb, viele Wiederholungen, leichteres Gewicht, moderates Gewicht, sagt man auch dazu. Heißt, wir sind ein bisschen mehr in der Kraftausdauerschiene gewesen. Allgemeine Fitness wieder hochbekommen, Grundlagenausdauer reinbekommen, GA1, GA1,5, sei jetzt meist so ein Mischbereich, nochmal zwischen den einzelnen Stufen. Dann geht es eigentlich weiter schon so ein bisschen Muskelquerschnittserweiterung, Hypertrophie, heißt also die Wiederholungsmengen gehen runter, das Gewicht geht nach oben. Da konzentriere ich mich auch ein bisschen mehr auf Compound-Übungen, sei jetzt mal, also Squats, Kreuzheben, solche Geschichten, ganz normale Basics, sei jetzt mal.
Es wird wahrscheinlich auch super individuell sein, oder? Von Spieler zu Spieler auch. Der eine trainiert eher weniger gern den Rücken, der andere dafür mehr.
Ich sag mal so, also die haben jetzt ja den Plan von mir, also die machen den schon durch. So die wirkliche Individualität kommt erst so wirklich rein, wenn es in die spezifischen Sachen geht, eigentlich theoretisch. Ich sag jetzt, geht es erstmal darum, Muskelmasse aufzubauen. Ob ich jetzt die Übung so mache oder so, ist jetzt egal. Ob er jetzt den Rücken macht, also du hast eh schon in den ganzen Übungen eigentlich immer schon alles mit dabei. Natürlich das eine primär, das andere sekundär und dann geht es mal weiter. Aber so von den Jungs, die ziehen das eigentlich alles durch. Also, ja. Ach so, ich war noch nicht fertig. Nach dem Hypertrophie geht es aber kurz in die Maximalkraft einfach mal rein. Ja. Also wir versuchen so viel von einem Muskel wie möglich mitzunehmen, so viel Fasern zu rekrutieren, wie es geht, weil es natürlich dann für das Aufbauende, also das ist sozusagen das Aufbauende Training dann für Geschwindigkeitstraining, Explosivtraining, dass sie einfach lernen, so schnell wie möglich dann mit der angeeigneten Kraft dann so viel von der Kraft mitzunehmen, so in der kürzesten Zeit, die möglich ist einfach. Und da gibt es dann halt dann, keine Ahnung, viel Sprungtraining, olympisches Gewichtheben ist auch viel dabei. Ja. Aber da gibt es auch wesentlich viele Methoden, wie man es machen kann, also Komplex-Kontrastmethoden, French Contrast, also von bis gibt es einen Haufen Sachen, die man machen kann.
Gibt es da grobe Unterschiede, weil ein Verteidiger muss vielleicht anders trainieren oder andere Kraftverhältnisse haben wie der Flügelstürmer, auch von der Statur her, ich sage jetzt mal, Dominik Kolb wird vielleicht ein bisschen anders trainieren müssen wie der Lukas Laub.
Ja, eigentlich ja, also auf jeden Fall. Ich sag mal, wir jetzt in dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, da macht eigentlich jeder einfach alles mit. Wenn man das jetzt wirklich extrem hochfahren möchte, dann kann man sagen, okay, dann kann man das wirklich splitten in Verteidiger und Stürmer. Generell sind schon meiner Meinung nach die Verteidiger ein bisschen stämmiger und ein bisschen stärker unterwegs als die Stürmer. Die Stürmer sind eher ein bisschen spritziger unterwegs dafür, also springen höher zum Teil, sind schneller im Antritt. Aber das ist wirklich so verwaschen, weil ich finde, in dem Sport, natürlich hast du deine feste Position, aber rein theoretisch, bestes Beispiel Dominik Kolb, musst du alles spielen können. Ja. Also er spielt Verteidiger, er spielt Stürmer. Du versuchst eigentlich wirklich das meiste einfach rauszuholen, die so stark wie möglich zu machen und so stark wie nötig. Aber eigentlich geht es einfach darum, dass sie wirklich schnell werden. Schnell, 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 schnell und widerstandsfähig einfach sind. Also dass, wenn sie mal einen Check bekommen, die nicht gleich umfallen, dass sie eigentlich dagegen halten können, dass sich nicht verletzen, das ist das nächste Thema, also wirklich verletzungspräventiv musst du arbeiten, da gucken, dass sie auch wirklich was machen. Aber eigentlich in meinen Augen gibt es relativ wenig Unterschiede. Natürlich kann man jetzt zum Beispiel draußen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt gewisse Sprints oder Agility-Übungen, okay, was sind jetzt, sag jetzt mal, die Bewegungsanforderungen eines Stürmers, was sind die Bewegungsanforderungen eines Verteidigers, und dann kann man die natürlich darauf auslegen. Aber so im Speziellen kann man es machen, aber das ist dann sehr, sehr intensiv, sag jetzt mal.
Und wie läuft da so die Abstimmung mit dem Trainerteam? Geben die dir irgendwelche Vorgaben oder hast du wirklich freie Hand und sagst, das ist dein Aufgabengebiet?
Also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich bin hergekommen und dann war ich vorgesehen hauptsächlich für Nachwuchs. Dann ist der Jari zeitgleich auch da gewesen, haben wir gesagt, ja, ich habe es so als erstes gehört, ja, möchte es sehr gerne selber machen. Und da ich dann erst so wirklich angefangen habe, wirklich mal so Profis zu coachen, habe ich gesagt, weißt du was, komm, oder allgemein in dem Sport zu coachen, habe ich gesagt, komm, der macht das jetzt auch schon relativ lange, heißt, er hat viele Erfahrungswerte, ich gehe jetzt einfach mal da mit. Und mach einfach mal mit. So, und mit dem Jari bin ich eigentlich sehr gut im Austausch. Es kommt immer weniger von ihm. Man merkt auch, er vertraut mir immer mehr. Also zum Beispiel jetzt das komplette Sommertraining mache ich eigentlich frei Schnauze. Er hat nur gesagt, so mal grob, wie er sich das vorstellt. Dann habe ich uns direkt gesagt, ja, so habe ich so oder so geplant. Hat er, okay, zeig's mir einfach mal schnell. Ihm das mal kurz gezeigt, ja, passt, fertig. So. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel einer in der In-Season ein bisschen langsamer ist oder ein bisschen schwach unterwegs ist, sagt er schon, hey Flo, schau mal, der ist ein bisschen da, jetzt nicht so optimal, so wie wir ihn haben wollen, kannst du noch was rausholen, das passiert schon auch. Ja. Aber im Groben haben wir schon eine gemeinsame Abstimmung, plus meinte ich, Jari gibt mir nochmal extra Feedback und sagt auch, was er möchte.
Ja. Genau. Er hat bei uns im Gespräch so am Rande schon mal erwähnt, dass das eigentlich so sein großes Steckenpferd da ist. Ja. Also die Fitness, deswegen hat er natürlich da mit Sicherheit viel Erfahrung, aber es ist ja schon dann auch ein Kompliment, wenn er sagt, mach das einmal so.
Ja, und klar. Das schon, auf jeden Fall. Ja.
Definitiv. Gibt es denn Lieblingsübungen von dir oder kommen die Spieler zu dir und sagen, Mensch, ich darf am liebsten diese Übung machen?
Jetzt mal individuell für mich meine Lieblingsübungen. Ja. Das Klimmzüge. Klimmzüge ist eigentlich eine Hassliebe. Also, weil ich mache die sehr gerne, aber man baut da auch extrem schnell ab und sind auch sehr anstrengend. Ansonsten für die Spieler, wo ich gerne reinnehme, um sie ein bisschen zu ärgern, sind Turkish Get-Ups zum Beispiel, ist eigentlich eine Ringerübung. Ist eine Ganzkörperübung, Schulterstabilisationsübung, Po, Hamstrings, Rumpfbereich, Beweglichkeit. Also es ist wirklich eine Allround-Übung. Die hassen sie.
Okay.
Die hassen sie wirklich, weil die sehr lang, also eine Wiederholung dauert schon sehr lang. Also man muss sich das vorstellen, man liegt auf dem Rücken. Jetzt nimmt man zum Beispiel das Gewicht in die rechte Hand, man winkelt das rechte Bein gleichzeitig an und die linke Hand ist so seitlich ausgestreckt im 45-Grad-Winkel und das linke Bein ist lang. Und jetzt muss man versuchen, immer jetzt mal den rechten Arm gestreckt über der Schulter zu halten. Man schaut auch nur das Gewicht an, setzt sich auf, wie in so einer Art Sit-up eigentlich, wo das eine Bein angewinkelt ist und das andere Bein lang, presst die Ferse in den Boden rein, kommt mit dem Po nach oben, heißt also, man liegt eigentlich wie so eine Art Tischposition in der Luft. Dann muss man sich rausdrehen, das Knie sozusagen in einer Höhe mit der linken Hand ablegen sozusagen, kommt seitlich hoch und steht auf. Mhm. Und dann setzt man sich wieder um, vom Stehen geht man eigentlich genau umgekehrt wieder zurück. Heißt, man geht sozusagen in den Lunge, heißt, legt das eine Knie hinten ab, dann legt man die Hand seitlich ab und dann muss man das Bein wieder nach vorne holen und dann sich wieder langsam ablegen. Und es brennt alles, es tut weh, also ich sag mal, das relativ gesehen. Aber eine Wiederholung dauert einfach so lang und das ist halt kopftechnisch, macht es halt bumm. Ansonsten, da merkt man zum Beispiel, wo dann die Spieler mal so sagen, na, wo sie sagen, okay, da haben sie richtig Bock drauf, das sind so Sprünge. Also alles, was so explosiv unterwegs ist, jetzt mal, da wollen sie auch arbeiten. Das sieht man. Also wenn du jetzt sagst, okay, jetzt machen wir Squats, keine Ahnung, mit so und so viel Gewicht, die Wiederholungen, dann merkst du schon, okay. Aber wenn es dann direkt geht, Hürdensprünge, das, ja, da sind wir direkt dabei. Da fängt man sie.
Also für die eine Übung bitte nochmal zurückspulen dann und zu Hause nachmachen. Könnte interessant werden. Aber die kommt ein bisschen aus der Brücke, oder? Vom Ringen.
Ja, das ist, also... Wie soll ich das erklären? Das ist eigentlich direkt aufstehen aus der Rücklage, sagen wir mal.
Okay.
Also... dass man da sich wieder rausholen kann. Aber generell auch vom Chor.
Nichts für mich, Marco für dich.
Jetzt waren wir ja für ein, zwei Wochen mal hier und haben über das Sommertraining berichtet. Mhm. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Spieler da. Wie läuft es bei den Spielern, die jetzt nicht vor Ort sind? Die werden ja auch trainiert. Bekommen die Trainingspläne von dir?
Ja, also ich schicke die Trainingspläne in die Gruppe rein. Wenn die Fragen haben sollten, zum Beispiel, was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Also da sind englische Namen dabei. Ich versuche den Trainingsplan auf Englisch zu schreiben, dass natürlich auch die auswärtigen Spieler das direkt eigentlich wissen können. Dann versuche ich die Übungen auch so zu schreiben und so zu benennen, wie man sie zum Beispiel auch im Internet finden könnte. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Übung überhaupt keine Ahnung habe, wie sie heißt, dann muss ich das so umformen, dass ich die auch so gegebenenfalls auch finde. Die trainieren dann für sich selber, also die haben von mir die Erlaubnis bekommen und auch vom Headcoach, vom Jari, auch im Fitnessstudio zu trainieren und genau, und dann machen sie das. Natürlich habe ich da jetzt keine Überprüfung von, ich sehe die Technik nicht, ich biete es aber auch immer, ich habe denen auch angeboten, dass ich bei jedem neuen Zyklus, bin ich die erste Woche hier, dann erkläre ich denen auch alles, gebe nochmal Tipps zur Technik. Und dann ist eigentlich so, dass sie selbstständig trainieren. Mhm. Ich meine, das sind gestandene Kerle, also die sind groß, erwachsen. Also die
Profis.
Profis, die machen das wahrscheinlich schon auch ihr ganzes Leben lang. Also wie ein Squat geht, sollten sie eigentlich können oder wissen, so meinte ich das. Das ist jetzt kein Problem. Mhm. Aber dennoch stehe ich zur Verfügung permanent eigentlich, wenn was ist. Filme ich es auch gegebenenfalls nochmal selber ab. Und wenn es auch aus der Erklärung jetzt heraus nicht funktioniert hat, dann filme ich das ab und schicke ich das dann auch denen. Genau.
So hat mir zum Beispiel der Ludwig Nirschl gesagt, der neu bei den Star Wars ist, der hat von dir schon auch Pläne bekommen und hat dann auch vor, momentan ist er in Regensburg daheim, ist dort auch im Fitnessstudio, aber er sagt, dass er zum Beginn des Zyklus eigentlich wieder herkommen möchte, dass er sich eben von dir oder mit dir das Ganze austauschen möchte.
Ja, genau. Und,
wie ist es denn, jetzt ist zum Beispiel der Ludwig Nirschl ist von Anfang an von den Planungen her dabei gewesen. Wie ist es denn, wenn ein Spieler später verpflichtet wird, der vielleicht ein bisschen anders trainiert hat oder noch einen Rückstand hat? Wie schnell kannst du das rauskriegen, wo es bei dem noch fehlt oder was er genau machen muss?
Als erstes muss ich ihn sehen.
Das ist klar.
Also als erstes muss er hier sein. Wenn er hier ist, dann schaue ich mir das schon an, so von den Grundübungen, sei jetzt mal, wie bewerkstelligt er die, kann er springen, wie landet er, wie ist er einfach generell technisch unterwegs und auf Basis von dem sage ich ihm dann schon, hey, guck mal, da hapert es noch, da die Technik ist noch nicht. Oder ich sage, hey, das passt alles.
Mhm. Mach weiter so.
Genau, mach weiter so. Wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, der eh schon, ich meine, die Jungs trainieren jetzt eh schon von sich aus, die haben auch ihre Pläne noch von ihren alten Ex-Vereinen, also wenn sie nichts haben, die haben auf jeden Fall immer was. Ja. Natürlich schaue ich dann auch mal die geben mir ab und zu auch mal die Pläne, dann schaue ich mal drüber und sage, okay, das passt. Oder hier, da fehlt mir noch ein bisschen was. Also jeder Trainer hat auch immer seine persönlichen Sachen einfach auch drin. Also persönliche Übungen, ja. Wie er auch was aufbaut. Das lasse ich komplett jedem frei. Ich sage halt nur, das ist jetzt meine Empfehlung. Wenn jetzt einer zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, okay, einer hat jetzt wirklich Kraftdefizite, zum Beispiel, dann sage ich ihm schon, guck mal, dass du auch mal hier wieder ein bisschen in die Kraftschiene mit reingehst, das ist kein Problem, das kann man, viele Sachen kann man auch zeitgleich laufen lassen, an unabhängigen Tagen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wo man sagt, okay, heute, wir sind jetzt zum Beispiel in einem Speedtraining drin oder im Sprungtraining, Explosivtraining, ist ja egal, und jetzt merke ich, okay, er hat jetzt keine Kraft in dem Bereich. Dann sage ich, okay, jetzt gehst halt hinten raus nochmal, machst nochmal ein, zwei Sätze von dem einfach nochmal. Oder du splittest die Woche einfach anders auf. Es geht schon. Natürlich versucht man, dass die Trainingsreize so gleich wie möglich sind. Also es bringt jetzt nichts zu sagen, okay, ich mache jetzt am Morgen Speed, Sprünge, dann gehe ich in die Kraftgeschichte rein, dann mache ich einen Marathon noch und dann gehe ich nochmal hier in das rein. Heißt also, der Körper hat dann gar keine Ahnung mehr, worauf er sich konzentrieren soll, auf was er adaptieren soll. Und also es muss schon zusammenpassen. Aber ich sag mal, meistens ist es so, dass die Kraft ein bisschen hinterherhinkt und dann das kriegt man gut miteinander gekoppelt. Mhm. Ja.
Muss man bei Torhütern anders arbeiten?
Ja.
Oder sind die mit dabei im
Torhüter? Also Torhüter sind schon eh...
immer eigene Sportart.
Ja, genau. Also es ist wirklich eine eigene Sportart. Den habe ich jetzt zum Beispiel auch mehr in Richtung Beweglichkeit gegeben. Mhm. Es hat letztes Jahr angefangen, in der U20. Wir haben da einen Torhüter, der hat 2 Hüft-OPs bekommen. Aufgrund von Impingement. Und da habe ich gesagt, okay, komm, wir müssen jetzt schauen, dass du auch nach und nach wieder ein bisschen in die Kraftschiene reinkommst. Der hat eh schon Reha und so weiter und so fort. Und dann habe ich nochmal so eine Art Strength-Mobility-Programm aufgebaut, nochmal allgemein auch nochmal Kraftübungen für Teuter spezifisch, auch Explosivübungen für Teuter, also Teuter spezifisch aufgebaut. Jeder Tag ist so 3 verschiedene Varianten. Also es gibt immer so, alle 3 Wochen können sie sozusagen immer den gleichen Plan machen, viel mehr Beweglichkeit reinbringen, auch selbst mal aus blöderen Winkeln trainieren, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn die jetzt einen Spagat machen, dann müssen die natürlich auch wieder Kraft aufbauen, also es ist einerseits mal in den Spagat zu kommen, das andere jetzt aber auch im Spagat explosiv wieder zu arbeiten und die Strukturen müssen einfach stark genug sein, um diese Belastungen entgegenwirken zu können, dass sie da einfach auch schnell arbeiten können, weil sonst macht es halt mal schnell Peng. Das soll es halt nicht machen.
Ist Eishockey für den Körper her eigentlich mit die komplexeste Sportart? Du brauchst Standfestigkeit, du brauchst aber trotzdem die Explosivität, Beweglichkeit.
Also ich würde sagen, da gibt es bestimmt komplexere Sportarten. Aber ich sehe, Eishockey im athletischen Bereich ist schon eine komplexe Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen schwierig, aber komplex. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Braucht Kraft, er braucht Schnelligkeit, er braucht Beweglichkeit, er braucht das und das. Das ist das Einfache. Das Komplexe ist es aber, richtig aufzubauen. Und da zerbreche ich mir auch, also wirklich viele Stunden hinten im Büro den Kopf darüber, wie ich jetzt die nächste Phase aufbaue, welche Übungen nehme ich rein und vor allem, wie der auch jetzt hier gesagt, heute spezifisch dann. Das ist nicht einfach. Also ich bin da schon mehrere Stunden mal dran. Einfach nur an einem Plan, also heißt eine Woche von einem Training oder von einem Zyklus halt einfach her, um wie ich das wirklich gescheit aufbaue. Und weil es Athletik, es gibt natürlich sehr, sehr viel, wenn man sich jetzt mal berückt, okay, was kann man jetzt vorm Training machen? Man kann allein schon für die Preps, was kann ich da machen? Also Bewegungshygiene und so weiter, ne? Bevor ich da wirklich reingehe. Welche Übungen nehme ich oder welche beim spezifischen Aufwärmen, was kann ich da noch machen? Nehme ich die Koordinationsleiter rein, nehme ich die Wardrobes rein, nehme ich das. Aber im Endeffekt muss ich immer abwägen, bringt es den Spielern was? Oder ist es jetzt eher mehr Leichtathletik? Oder ist es jetzt mehr olympisches Gewichtheben? Das ist das Schwierige. Und da versuche ich eigentlich dann immer selber, die Essenz rauszuholen. Okay, was könnte ich jetzt da rausnehmen aus der Übung, die jetzt, sag ich mal, für einen äußeren Spieler auch gut wäre. Ja. Mit einem anderen Winkel, vielleicht im Knie, im Sprunggelenk, sieht die Übung schon wieder ganz anders aus. Und das ist eigentlich das Komplexe. Hoffentlich habe ich die Frage beantwortet.
Ja, natürlich. Okay. Definitiv.
Wenn ich ab und zu rede, dann verschwimmt irgendwann mal alles, dann finde ich irgendwann den roten
definitiv
Faden.
Definitiv eine meiner Lieblingsgeräte, die Koordinationsleiter. Mhm,
genau.
Bei den Fußballern sind es ja dann oft mal die Knie, die Probleme machen. Gibt es sowas beim Eishockeyspieler auch?
Hüftbeugeadduktoren. Also da merkt man schon, dass die Hüftbeuger so gegen Ende der Saison lediert sind. Leicht lediert sind. Natürlich, jetzt muss man überlegen, jetzt fährst du angenommen, keine Ahnung, was ist denn jetzt die weiteste Busfahrt gewesen?
Weißwasser, Grimmitscher.
Ja, sowas, ja, genau. Krefeld. So, jetzt sitzt man da, jetzt ist man auf dem Eis natürlich auch nicht in der gestreckten Position, man ist da wieder in der gebeugten Position, man sitzt auf der Bank, dann ist man hier im Training, dann ist man da im Training. Dann die Übungen, die wir zum Teil machen, greifen natürlich die Strukturen da auch an. Also Hüftbeuger ist, glaube ich, ein echt großes Thema, wo dann aber auch bei den Spielern die Hüftbeuger auch einfach meistens zu schwach sind. Ne? Also man sagt, okay, ja, du musst frei machen und so weiter und so fort, aber man kann sich eigentlich so zwei unterschiedliche Seile vorstellen, so erkläre ich es immer den Spielern eigentlich. Nehmen wir mal zwei Hanfseile einfach. Der eine hat einen Durchmesser von 10 cm, der andere hat einen Durchmesser von 2 cm. Man hängt jetzt bei beiden, keine Ahnung, 50 Kilo dran. So. Welcher ist mehr gestresst? Ne, welches Band? Und natürlich das dünnere Seil. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also je atrophierter die Muskulatur ist, also je schwächer und je kleiner die Muskulatur ist, desto mehr Arbeit musst du ja leisten, um das Gleiche zu bewerkstelligen einfach. Mhm. Ne? Und desto mehr Spannung ist da einfach drin. Und dann ist es immer blöder, man fährt das Hirn einfach immer mehr die Spannung hoch, 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 hoch. Das ist eine Art Schutzreflex, sagen wir mal. Und wenn ich das jetzt wieder nur aufmache, dann knallt das Hirn wieder einfach drauf. Und dann ist wieder zu und wieder auf und wieder zu. Und je stärker ein Muskel ist, je größer ein Muskel ist, desto entspannter ist der Muskel einfach vom Grundtonus her. Und also da bringe ich die Jungs eigentlich schon hin. Und das sage ich denen dann auch, hey, dein Hüftbeuger ist zu schwach oder irgendwas anderes passt halt einfach nicht. Aber Hüftbeuger, ja, unteren Rücken auch ab und zu, weil natürlich durch die Haltung ab und zu, oft auch das Problem ist, dass jetzt mal die linke Pobacke mit dem rechten unteren Rücken nicht so gut funktioniert, zum Beispiel wie jetzt der linke Unterrücken und die rechte Pobacke. Und dann muss man da die Verbindungen wieder aufbauen. Und dann merken die Spieler das wieder irgendwo anders, dass es da weh tut. Also, Hüftbeuger, ganz, ganz großes Thema.
Oftmals eine Folge von Fehlstellungen dann wahrscheinlich.
Natürlich. Ne? Also, allein schon wie die Füße stehen, da sind wir wieder beim Thema vom Nachwuchs. Ja. Also, wenn die Füße komplett einpronieren, wirklich so ein Senkfuß, Plattfuß, sei es mal haben, dann drehen die Knie rein, dann ist natürlich die Hüftstellung wieder ein bisschen anders und dann kippt die Hüfte auch nach vorne unten. Ja, knallt es im unteren Rücken, sowas macht Stress, dann haben wir es wieder hier und so weiter und so fort.
Wir schauen einmal auf deine Arbeit unter der Saison. Auf welche Aspekte schaust du da speziell?
In welchem Bereich? Erste Mannschaft?
Erste Mannschaft.
Okay. Wir springen da eigentlich sehr viel. Also wir machen eigentlich nur Explosivkrafttraining. Es sieht eigentlich so aus, wir springen, also wir haben da Komplexmethoden, Kontrastmethoden, nehmen wir daher. Heißt also, man nimmt zum Beispiel eine Compound-Übung, also einen schweren Lift zum Beispiel, also Squats zum Beispiel, und macht dann darauf Sprünge mit einem kurzen, also man hat fast keine Pause dazwischen. Man nimmt dann einen gewissen Effekt her, man kann sich das so vorstellen, das ist wie wenn jetzt eine Milchtüte einfach vor einem liegt, ne, so ein Liter, und man denkt aber, die ist voll, aber ist eigentlich leer und dann schnellt eigentlich so der Arm nach oben. So kann man sich das vorstellen. Also man hat so eine Art Potenzierung, nennt sich das Ganze. Man verarscht gefühltes Hirn. Heißt, man sagt, okay, wir sind jetzt gerade momentan schwerer, als wir wirklich sind. Natürlich, weil wir das Gewicht auf dem Rücken sind und wir müssen dann natürlich damit arbeiten. Und daraus potenziert sich dann das Ganze, sag jetzt mal, dass wir höher springen können oder mehr Kraft einfach entwickeln können bei den Sprüngen. Also so werden wir, also arbeiten wir viel. Dann natürlich Kraft haben wir ab und zu drin, also einmal die Woche auf jeden Fall, wo wir einfach nochmal so generell Strength trainieren, mit weniger Sprüngen, sag ich mal, aber Sprünge sind eigentlich schon viel dabei, permanent. Und nach dem Training müssen halt die Jungs dann halt nochmal ihre Schwachstellen einfach ausgleichen und nochmal freimachen.
Arbeitest du immer mit Zusatzgewichten oder sehr viel mit Eigengewicht?
Wir trainieren sehr viel mit Zusatzgewicht. Mhm. Genau. Also natürlich, wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt machen wir, wir nehmen auch das TRX her, wenn wir zum Beispiel einen Zirkel machen, dann ist da auch natürlich viel Eigenkörpergewicht. Aber wenn es jetzt wirklich ums Explosivkrafttraining geht, dann ist immer Zusatzgewicht dabei.
Also weg von den Treppenläufen und Treppensprüngen.
Ja, genau. Also Treppensprünge sind auch ab und zu dabei. Das ist, nehmen wir dann zum Beispiel so als Low-Intensity-Jumps davor, zum Aktivieren auch manchmal her. Oder Seilspringen zum Beispiel. Ja. Aber wirklich für die hohen Hürdensprünge zum Beispiel, da haben wir davor immer in den Compound-Übungen immer viel Gewicht drauf. Mhm. Genau. Also auch viel mal, also nicht immer Langhantel, auch mal hier diese sechseckige Stange, sei jetzt mal, die Trapper. Mhm. Da haben wir einfach einen anderen Winkel drin, ist ein bisschen schonender auch für den unteren Rücken. Von der Gesamtposition für den Spieler her ist ein bisschen angenehmer her und dann nehmen wir die meistens her, springen aber auch ab und zu auch mit Gewicht. Mhm. Also es ist komplett wirrwarr. Also, aber viel mit zusätzlichem Gewicht.
Ja. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Ihr seid über die Saison viel unterwegs, habt dann in den Playoffs mal viele Spiele oder über Weihnachten. Mhm. Wie läuft das mit der Belastungssteuerung?
Also da fahren wir runter. Also wenn es wirklich, also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier in dieser Saison, man muss es eigentlich so sehen, was sind so erstens die Ziele der Saison? Wenn man jetzt vergleicht zwischen das Jahr, wo wir Oberligameister geworden sind, zu diesem Jahr, haben wir da schon wesentlich härter trainiert als dieses Jahr. Weil natürlich, wenn man weiß, okay, man kommt in die Playoffs rein, kann ja auf jeden Fall mehr Gas geben. So. Und hinten raus reduziert man das Ganze dann einfach. Dann ist das Volumen weg und die Jungs sind einfach so deswegen schon viel frischer und können mehr Gas geben. Und in dieser Saison war es einfach so, haben wir das jetzt mal von der Intensität her nicht wirklich weniger, aber von Volumen her schon, vom Training her, weil wir natürlich jedes Spiel mit dem Ziel reingegangen sind, zu gewinnen und Punkte zu holen. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied, ne? Über die Saison. Heißt also, da haben wir schon reduziert. Winter viel freigegeben auch, weil die Jungs, wenn sie nur auf dem Eis sind und hier, dann werden sie natürlich auch irgendwann im Kopf, der explodiert dann natürlich auch nochmal. Und genau da freigegeben oder halt weniger trainiert, auf jeden Fall. Also da muss man schon schauen, dass man da das Ganze reduziert. Playoffs sowieso, da ist das Eishockey nochmal ganz anders, viel härter. Die Anspannung von einem Spieler selbst ist viel höher. Und wenn ich da jetzt eigentlich das Gleiche machen würde wie in der normalen Season, sei es mal, dann habe ich verletzte Spieler. Und das brauchen wir nicht.
Sammelt ihr vielleicht sogar Daten während dem Spiel und während den Trainingseinheiten, auf die du schaust?
Sagen wir es mal so, während dem Spiel nein. Während der wenn wir jetzt hier im Kraftraum sind, machen wir es eigentlich immer so, dass wir auf jeden Fall am Anfang der Woche immer das Gewicht messen, eine Kraftdiagnostik, also Handkraftdiagnostik machen, um zu gucken, okay, habe ich, wie groß sind die Schwankungen zum Beispiel, auch da, allein vom Nervensystem her. Aber generell relativ wenig, einfach um die Spieler wenig zu beladen, einfach mit irgendwelchem Zeug, dass sie noch länger hier im Stadion sind und so weiter und so fort. Im Nachwuchs ist es ein bisschen anders. Da habe ich zum Beispiel von so ein Monitoring-System integriert. Da ist es so, da müssen die Spieler immer morgens was eintragen, also auf dem Handy und so weiter. Wie geht es denen? Also allein vom Kopf her, wie fühlen sie sich subjektiv? Wie geht es der Muskulatur? Wie anstrengend waren die Trainingseinheiten gestern? Wie ist die Urinfarbe? Wie lang habe ich geschlafen? Wie gut habe ich geschlafen? Und auch anhand von den Daten sehe ich das dann schon ein bisschen mehr. Das wird aber auch dieses Jahr in der ersten eingeführt. Das war so in der Mitte der letzten Saison habe ich das eingeführt. Und das bringe ich auch diese Saison in die erste mit rein, ja.
Ja, es sind ja so Indikatoren, wo man dann merkt, Mensch, da wird vielleicht einer krank gerade oder hat gerade so eine Sachen, den kann ich jetzt ein bisschen rausnehmen oder der hat eine Erschöpfung oder ist überbeansprucht.
Allein was man schon allein vom Ruhepuls rauslesen kann. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen 28-Tages-Durchschnitt vergleicht, man hat jetzt hier einen Durchschnitt, was weiß ich, schätzen wir mal 44 Ruhepuls in der Nacht und jetzt wache ich am nächsten Morgen auf, schaue drauf, okay, jetzt war mein Ruhepuls jetzt mal 6-7 Schläge höher, dann sage ich den Jungs hier, jetzt frage ich jetzt erstmal im Nachwuchs auf jeden Fall, gehe aufs Fahrrad, mache ein bisschen weniger, vielleicht gegebenenfalls auf dem Eis ruhiger angehen lassen Und wenn er wirklich stark erhöht ist, also wirklich so seine 10, 12 Schläge drüber hat, dann sage ich, bleib daheim. Weil einfach, das ist jetzt mal der erste Indikator ist, dass der Körper irgendwie eine Krankheit in sich hat oder mit irgendwas stark zu kämpfen hat, obwohl noch gar keine Symptome da sind. Also Ruhepuls kann ich mal gut hernehmen, um zu sehen einfach, okay, wie geht's den Jungs eigentlich so mal erstmal in erster Linie. Und die Daten tragen sie natürlich auch ein, sieht man auch die Verläufe immer. Und das Programm selber berechnet auch zum Beispiel auch den Load, also die Ladung, welche einzelne Spieler hat. Und da ist zum Beispiel so, dass U20 in erste Mannschaft ist so bei 2 bis 1, das ist so ein ACWR nennt sich das. Wie hoch ist die Ladung? Das ist einfach, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, so ein Faktor einfach. Und er muss einfach in dem grünen Bereich drin bleiben zwischen 1 und 2. Und drunter oder drüber darf er nicht fallen, weil dann ist das Verletzungsrisiko einfach höher. Und das sieht man dann bei jedem einzelnen Spieler, auch vom Team her. Und wenn man jetzt auch schon, sag ich mal, die Belastung und die Intensitätssteuerung innerhalb der Woche berücksichtigt, sieht man auch wirklich dann seine Kurven. Wie viel Volumen hatte ich jetzt da? Die Intensität war aber relativ niedrig, da war die Intensität relativ hoch, das Volumen niedrig. Und das widerspiegelt sich eigentlich schon auch immer in den Daten dann. Und dann könnt ihr das auch immer, sag ich mal, bewerten, jedes einzelne Training, heißt von 1 bis 10, wie anstrengend war das Training. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt, dass das Training in meinen Augen jetzt eine 7 ist, wie ist es jetzt für die? So. Ist es jetzt für einen eine 5, 6, 4 gegebenenfalls, dann weiß ich, okay, der kann mehr, den muss ich mehr beladen. Sehe ich jetzt aber einen, der krebs da ein bisschen auf 10 rum oder 9 rum, dann weiß ich, okay, für den ist es viel zu viel. Oder der hat einfach ein anderes Empfinden auch einfach und dann muss man mit dem einfach mal reden.
Da geht es aber dann auch um die Selbsteinschätzung.
Ja, genau.
Schafft er das, sich ordentlich einzuschätzen?
Es war erstmal ein Kampf, wirklich. Also allein schon, was Schmerzen angeht.
Schweinehund und drüber, oder?
Das war Wahnsinn. Also als ich das System angefangen habe, dann hat man auch eine Rubrik Schmerzen. Dann hat man so ein Avatar von vorne und von hinten, kann man dann in jeden einzelnen Muskelbereich oder Sektionen einfach anklicken, dazu was schreiben und dann klatschen die erstmal eine 10, 9 oder 8 dahinter. Dann sehe ich ihn wieder am nächsten Tag hier, spielt draußen Fußball und bewegt sich, sprintet, springt und sehe ich da am Abend wieder 8, 9, 10. Das kann doch nicht sein. Also dann habe ich erstmal den so ein... wie nennt sich das, in der Schmerzskala einfach mal aufgezeigt, was wirklich jeder einzelne Punkt bedeutet, also 1 bis 10. Und 10 ist einfach, den hast du, den haben vielleicht 0,0000 Periode 1 Menschen auf der Welt. Also wenn sie vielleicht angeschossen werden oder sonst was. Aber so in dem Vergleich einfach, ne? Also ich sag mal, wenn du Schmerzen hast, also relativ, sag jetzt mal, du kannst aber immer noch draußen nicht rumbewegen, springen, sprinten, dann ist es vielleicht eine 3.
Also über 6 sollte eigentlich keiner sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Außer es ist jetzt wirklich was passiert, wo er zum Beispiel auf dem Eis gegen einen Pfosten geknallt ist oder hart gecheckt wurde oder sich was gebrochen hat. Oder
hart gecheckt wird nur hier.
Ja, genau. Also da, bis dann, selbst mal, das wirklich dem entsprach, was da auch da stand. Das hat ein bisschen gedauert. Auch jetzt mal von der Trainingshärte her, also ich habe gesagt, also wenn du nicht zweimal kotzt im Training, ist es keine 10. So. Und ich will auch nie eine 10 trainieren. Also außer ich sage, okay, jetzt haben wir ein Straftraining, weil ja einfach die Kabine schaut aus wie sonst was oder ihr beleidigt euch nur oder ihr habt keinen Respekt oder so, dann ist es was anderes. Aber ansonsten hast du hier eigentlich nie eine 10. So.
Wie ist es, wenn jetzt ein Spieler von einer Krankheit zurückkommt oder von einer Verletzung? Da wird ja das Training wahrscheinlich dann auch langsam hochgefahren oder werdet ihr jetzt nicht wieder direkt
voll also ansteigen? Ich sag's mal so, wenn sich ein Spieler jetzt angenommen verletzt auf dem Eis, jetzt angenommen ein Spieler aus der ersten Mannschaft, dann während dem Spiel zum Beispiel, dann ist ja sowieso erstmal ein Arzt da vor Ort. Der schaut sich das Ganze an, dann wird das Ganze abgewickelt über die Margit und im Autozentrum, da gehen dann rein und dann macht es erstmal die BG. So. Zwecks, Reha und bla bla bla, Eingliederung. Und da arbeiten wir auch mit der Simse-Klinik in Bad Endorf zusammen. Da arbeiten sie dann mit dem Dirk zum Beispiel zusammen auch, haben da ihre Termine. Und wenn es relativ schlimm ist, zum Beispiel im Hagen habe ich jetzt dieses Jahr wenig gemacht jetzt.
Also, im Kaisler, klar.
Genau, ne, da war dann hier in Bad Endorf viel, hat dann da trainiert mit dem Dirk zusammen, weil... Ich kann jetzt nicht mit den einen trainieren und gleichzeitig noch mit ihm was machen. Mit dem Ding habe ich es gemacht, mit dem Feigl war es so, also während die Jungs auf dem Eis waren, habe ich dann hier was gemacht, dass wir dann erstmal wieder langsam reinkommen, nach dem Handgelenkbruch jetzt mal.
Handgelenk, ja. Darf ich zwei Beispiele anführen? Ja. Es war ein erst kürzlich Spitzenspieler in der Handball-Bundesliga, Nationalspieler Nils Lichtlein, verletzt sich unterm Spiel am Oberschenkel. Und so das ganze Spiel über hat man ihn dann irgendwo in der Halle gesehen, wie er sich ausgeradelt hat. Mhm. Ist das so eine Methode, wenn man sich unterm Spiel verletzt?
Also ich sag mal, in erster Linie kommt es darauf an, was passiert ist. Was passiert also ist? Wie den Schweregrad drauf an. Also wenn jetzt einer selbst mal einen Oberschenkel Hals gebrochen hat, dann wird er sich wahrscheinlich nicht ausradeln.
War mit Sicherheit Muskelgeschichte
oder so. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Also das kann man schon machen. Also je nachdem, wie schwer es einfach ist. Hm. Bei manchen Sachen würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, hey, nö, du machst jetzt gar nichts mehr. Ja. Vielleicht hat er auch einfach noch ein bisschen Cooldown gemacht, weil, was weiß ich, der Sanker war vielleicht noch nicht da oder das Auto war nicht da. Also ich weiß es nicht. Das machen dann die Ärzte. Also die sagen dann, er kann noch was machen oder nicht. Ja. Aber im Grunde genommen sieht es dann so aus, du hast auf jeden Fall wieder eine Wiedereingliederung. Du fängst leicht an, schaust erstmal, dass wieder Bewegung da reinkommt in das Gelenk, gegebenenfalls, dass die Mobilität auch wieder da ist. Weil wenn jetzt angenommen, jetzt 3, 4, 5, 6 Wochen einen Gips trägst, angenommen, dann ist natürlich Muskulatur stark atrophiert in dem Bereich, aber auch die Beweglichkeit oder die Mobilität, die Gelenkigkeit ist natürlich auch weggegangen. Die baust du als erstes wieder auf und nach gehst dann wieder ins Krafttraining oder ins Muskelaufbautraining rein, um die Strukturen einfach so wieder generell zu stützen und zu schützen und auch, dass einfach wieder die Kraft da ist. Und dann nach und nach geht es einfach wieder rein. Also es ist eigentlich eher mehr so, man bespricht sich mit den Physios, man bespricht sich mit den Spielern, wie schaut's aus, geht's langsam wieder? Ja, nein, okay, wir müssen noch weitermachen, ja. Dann ist es eigentlich schon relativ fix dann relativ und schnell, dass er wieder da ist.
Das zweite Beispiel, was ich erwähnen wollte in dem Zusammenhang, Reed Duke und Dennis Schäferin, es war ja diese Magen-Darm, der Virus im Laufe des Dezember, Januar, stark in der Kabine vertreten und die beiden hat sie am stärksten erwischt, hat uns der Jari auch im Podcast erzählt. Ja. Wie bekommt man die wieder dann in Form und fit? Das dürfte ja ein bisschen eine andere Methode dann sein.
Also ich sage mal, ganz viel Ruhe erstmal. Ja. Also die müssen erstmal gucken, dass sie alles rausbekommen. Dann auch wieder anfangen zu essen und solche Geschichten, ausreichend schlafen. Also der Körper hat erstmal mit der Krankheit genug zu tun. Also da nochmal irgendwie draufzusetzen, das wäre komplett kontraproduktiv. Definitiv. Also erstens wird das Immunsystem nur noch schwächer dadurch. Zweitens wäre der Körper gar nicht in der Lage, da wirklich drauf zu adaptieren. Also er wird schon die Strukturen, die Verletzten, dann wieder aufbauen. Aber du schiebst alles nur nach hinten. Ja. Also du wartest einfach wirklich nur ab, bis die Spieler wirklich wieder kerngesund sind. Schaust, dass sie wieder einigermaßen wieder im Saft stehen, sei jetzt einfach mal. Und versuchst dann einfach zu sagen, okay, du schaust mal, was geht, einfach erstmal. Fängst aber niedriger an. Mhm. Also wenn es angenommen ist, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt angenommen 3 Sätze à 10 Wiederholungen in Squats zum Beispiel. Dann würde ich sagen, okay, jetzt machst du erstmal noch keine Squats, jetzt nimmst du erstmal da, keine Ahnung, eine Kurzhantel und machst mal einen Goblet Squat und schaust mal, wie es dir einfach schon geht. Auch von der Pulsgeschichte her schießt er direkt wieder nach oben, weil du wirst einfach, ne? Das merkt man, der Körper ist einfach noch nicht komplett fit. Und der sagt dir das dann auch. Also man testet sich dann schon ran. Geht dann auch langsam aufs Fahrrad, nach und nach, also direkt würde ich jetzt noch nicht hochfahren, also ich würde die Pulsrate erstmal noch niedrig halten oder man kann auch auf dem Fahrrad gehen, aber wirklich sehr, sehr flach. Und dann merkt man schon allein schon von seinem Verhalten, von seiner Stimmung her, geht es in die richtige Richtung und dann kann man das Ganze auch dann da wieder hochfahren. Also in erster Linie bei Krankheit Ruhe.
Okay. Besonderheit jetzt, du hast es ja vorher schon erwähnt, du bist auch für den Nachwuchs zuständig und zwar von der U13 bis rauf eben zu den Profis. Das ist ja ein breites Feld.
Multikulti.
Sage ich jetzt einmal, breites Feld insofern, weil mit 13 Muskeltraining ist noch sehr, sehr schwierig.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Was man aber machen kann, ist, dass sie natürlich eine gewisse Art an Kraft bekommen. Ja. Ich sag mal, groß aufbauen werden die jetzt nicht, weil natürlich die Hormone noch nicht da wirklich da sind oder noch nicht messbar auch nicht da sind. Ich sag mal, die werden jetzt viel springen, fangen, sprinten, Eigenkörpergeschichten machen, Rumpftraining, Spiele sehr viel. Einfach, es ist ein kompletter Mix eigentlich.
Da geht es dann in Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, oder?
Ja, also es ist alles ein kompletter Mix. Und ich mache da eigentlich mit denen viel auch ab und zu so, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt zum Beispiel eine Minute, um einen Puls hochzubekommen, und dann in der Spielpause machen wir irgendeine Übung, zum Beispiel so eine Art, weiß ich, Schlittschuhtechnik, Dryland Skate nennt sich das zum Beispiel, also Schlittschuhtechnik nicht auf dem Eis, sondern wirklich auf dem Boden, jeglicher Art, ja. Genau. Und dann geht man wieder in das Spiel rein und so weiter und so fort. Man kann auch sagen, okay, wir machen jetzt nur ein Spiel zum Aufwärmen, ein bisschen koordinativeres, dann kann man zum Beispiel kämpfen. Also man, nicht jetzt wie jetzt hier beim Boxen oder so, sondern wirklich, man ringt so eher so ein bisschen. Ne? Also man versucht, den anderen zu ziehen, zu schieben, auf einer Linie zu stehen, den anderen von der Linie wegzuschieben. Ja. Genau. Das mache ich sehr, sehr gern so, weil da hast du alles. Also der Puls schießt nach oben. Also wenn man mal wirklich 30 Sekunden mit einem kämpft, der gleich stark, gleich groß ungefähr ist, da geht die Pumpe natürlich auf 180 sehr schnell. Und
das ist ein Wettkampfcharakter und der Spaß,
voll,
und
also Spaß dabei. Vollgas. Also man muss natürlich auch immer gucken, dass das Compete-Level von jedem einzelnen Spielern hochkommt, dass sie auch so einen gewissen Biss entwickeln. Das hast du da auf jeden Fall. Genau, also wirklich, U13 ist Multikulti, sag jetzt mal, von bis. U15 ist dann so langsam so die Heranführung an die komplexen Übungen so langsam mal. Also wirklich so mal Squats wird gemacht. Also eigentlich so Langhanteltraining eigentlich. Heranführung ans Langhanteltraining. Technik. Und das ist bei der U15 sehr, sehr schwierig. Weil jetzt muss man sich vorstellen, da wachsen sie. Ne? So, und jetzt haben die natürlich einen Oberkörper wie ein 13-Jähriger und Beine wie ein 17-Jähriger gefühlt. Ja. So schaut es aus, und Arme. Also es sieht wirklich aus wie so eine Art Käfer, der jetzt da in der Übung drin ist, und die können es noch wirklich gar nicht so wirklich ansteuern. Und das ist dann echt komplex, denen die richtige Technik beizubringen und das Körpergefühl. Weil ich spüre mich ja selber sehr, sehr gut und ich weiß, was ich machen muss, wenn ich jetzt in der Übung drin bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt erklär mal einen Blinden, wie es draußen ausschaut. Ne, wie sieht grün aus, wie sieht blau aus und so weiter. Und so kann man sich das eigentlich auch vorstellen, wenn ich sage, okay, jetzt mach mal einen Squat. Der weiß ja gar nicht, was muss ich da machen, was muss ich hier machen, wo können die Knie hin und so weiter. Und das ist relativ witzig auch ab und zu mit anzuschauen, weil das Gewicht ist sehr niedrig, also da passiert jetzt nichts. Wir machen zum Beispiel auch erstmal mit dem Eishockeyschläger, gehen wir runter und abgesägten. So, und wie müssen wir es erstmal halten und solche Geschichten. Und dann geht es nach und nach mal ins Gewicht rein. Die jetzt das zweite Jahr drin sind, der ältere Jahrgang, die machen schon Vollgas mit Gewicht mit, weil die haben das ja schon alles mit, aber da schaue ich natürlich immer mit rein, weil natürlich dann ab einer gewissen Zeit schleichen sich immer Fehler rein, also egal, wer trainiert. Da ist sehr viel auf Technik und Langhandeltraining, Heranführung. Und dann geht es eigentlich so Richtung U17 rein, da passt es relativ gut schon, also da sieht man schon ab und zu ein paar Sachen, die nicht passen, aber da geht es dann schon langsam ins Komplexe rein. Heißt also mal so ein bisschen Stand umsetzen. Ich mache das gerne ein bisschen später. Also viele fangen damit relativ früh an mit Stand umsetzen. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut, weil beim Stand umsetzen zum Beispiel will ich nicht aus dem Oberkörper ziehen, nicht aus den Armen ziehen, sondern ich will, dass die Beine richtig durchschieben. Und ich will, dass die Beine die Stange beschleunigen. Also ich halte mich zwar, die Arme halten zwar die Stange fest, aber hochkommen soll die Stange und beschleunigt soll die Stange durch die Beine.
Explosivität von unten raus.
Genau. Und das ist relativ schwierig in jungen Jahren, weil die machen sehr viel aus dem Oberkörper und viel aus den Armen, weil natürlich jetzt, sage ich mal, allein schon eine Langhantel 20 Kilo wiegt. Und da druckst man überall rum. Deswegen denke ich mir, okay, ich spare jetzt Zeit einfach. Ich mache jetzt einen Schwerpunkt woanders. Und wenn die dann, weil die Techniken, die wir jetzt allein schon im Langhanteltraining drin haben, die kann man dann ein bisschen ummodellieren, dann fürs Stand umsetzen. Aber da wissen sie, okay, ich muss jetzt hier aus den Beinen rausstampfen und so weiter. Und dann ist es schon relativ schnell. Natürlich der Prozess, bis dann mal wirklich einen richtig sauberen Clean macht, also ne, Stand umsetzen, wirklich, dass es schön aussieht auch. Das dauert dann nochmal ein bisschen länger. mit dem Hüfteinsatz und wie hoch muss ich ziehen und wie schnell muss ich ziehen und genau. Aber da fängt es schon gleich dann so an. Und U20 ist dann eigentlich nur noch drauf.
Jeder, der schon mal versucht hat, Muskeln aufzubauen, weiß ja wahrscheinlich, dass Ernährung einen großen Teil spielt. Achtet ihr da auch drauf?
Also ich sag's mal so, ich rede eigentlich gefühlt täglich mit den Jungs darüber, was sie wann essen sollen. Aber jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Stoffwechseltypen. Der eine vertragt das mehr, der eine vertragt das überhaupt nicht. Der verbrennt das. Im Groben kann man schon alles zusammenfassen. Aber ich sag mal, das wird zum Beispiel in der ersten Mannschaft so gemacht. Da haben wir den Harry. Der ist unser Ernährungsberater, sei jetzt einfach mal. Und der misst da wirklich alle Spieler aus und der sagt, okay, du bist eher der Typ, du musst das und das essen, du bist der Typ, du musst eher das und das essen. Im Nachwuchs ist es ein bisschen schwieriger. Die sollen erstmal gucken, dass sie überhaupt was essen. Das ist schon mal das größte Problem. Weil jetzt musst du dir vorstellen, jetzt gehst du morgens 7 Uhr aus dem Haus, ist das Schule, dann hast du noch gegebenenfalls Nachmittagsschule. So, was essen sie in der Mittagspause? Da fängt es schon an. Hole ich mir was Kleines irgendwo, einen Schmarrn. Dann dürfen sie zum Beispiel auch im Unterricht größtenteils nicht essen, ja. Ja, obwohl sie da eigentlich auch was brauchen. Dann gehen sie direkt nach der Schule, kommen sie her, also kommen zum Teil gar nicht mehr nach Hause. Das heißt, sie sind schon wieder eigentlich komplett leer, werden hier von mir und von den jeweiligen Eiscoaches komplett getriezt. Und dann kommen die um 10 Uhr abends gefühlt nach Hause. So, ne, blöd gesagt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Da hatten wir jetzt zum Beispiel auch Elternabende, wo ich gesagt habe, hey, schau mal, die müssen das, macht das, probiert das mal so zu machen. Die müssen wirklich einmal nur essen. Natürlich auch ausgewogen und gesund. Zum Beispiel auch, dass jede Farbe enthalten ist von einem Regenbogen zum Beispiel. Also rot, zum Beispiel Paprika und was weiß ich, was es alles gibt. Ne? Und auf ihre Proteine und auf, vor allem auf ihren Zucker kommen, ja. Ne, auf die Kohlenhydrate kommen, weil die Speicher müssen voll sein.
Weil damit hier, man wieder verbrennen kann.
Ja, genau. Ja. Ne, also, weil hier sind sie nur am Verbrennen, auf dem Eis sind sie nur am Verbrennen, und so eine Stunde auf dem Eis, je nachdem wie intensiv das Training ist. Ich habe es mal letztens bei mir getestet, eine Stunde. Da bin ich aber eher mehr gestorben als sonst was, weil es bei mir natürlich auch sehr lange her ist. Ich habe gar nicht mehr so wirklich diese Art von Ausdauer.
Du hast einen Praxistest gemacht.
Das ist Wahnsinn. Also da habe ich, glaube ich, in einer Stunde, da haben wir 3-3 gespielt auf einem Drittel. Und so, wir waren in einer Mannschaft 7-8 Leute. Also man hat schon relativ Pause, aber ich habe trotzdem meine 1100 Kilokalorien
verbrannt. Ja, aber das sind ganz früh kurze Bewegungen.
Ja,
das
genau. Das ist ja das Schlimme. Und das ist es. Ja. Aber dennoch, allein da habe ich schon so viel verbrannt. Und da geht es noch einfach nur rein damit. Und die Jungs, also ich sage das denen wirklich sehr viel, was sie essen sollen, wie sie essen sollen, wann. Und die fragen auch sehr, sehr viel. Und jetzt ist es eigentlich gerade so, dass ich so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Jetzt sage ich einfach mal, Star Bulls Nutrition mache. Heißt also, für die Jungs versuche ich jetzt immer so mal wieder, wir haben so eine Gruppe, also so Spawned heißt es. Da ist jede einzelne U enthalten. Und auch die Eltern oder Vormunde sind mit drin. Und da kann man zum Beispiel, das ist eigentlich so eine Art Facebook. Ne, so von dem Ding her, also ich kann Beiträge reintun, ich kann die Trainings reinschreiben und so weiter, also Veranstaltungen einfach rein, also eigentlich so eine Art Abklatsch, sei jetzt mal wie Facebook. Und da werde ich jetzt immer mal wieder so ein paar Sachen reinladen, wie zum Beispiel, okay, die und die Gerichte zum Beispiel. Oder warum das jetzt nicht? Oder wie kann ich mir jetzt zum Beispiel, welche Gerichte sind zum Beispiel gut geeignet, um ein bisschen Meal zu preppen? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich zum Beispiel unsere aus der U20, die jetzt in ihrer WG wohnen, kommen um 10 Uhr abends heim. So, was soll da jetzt noch großartig gegessen werden? Ne?
Der Lieferdienst braucht nicht immer.
Ja, genau. So, und dass sie einfach schon einfach direkt was haben. Ja. So in die Richtung geht es einfach so. Paar Tipps, paar Tricks, solche Geschichten einfach. Und das will ich jetzt auch hochfahren in dem Bereich. Genau, und dann ist das, glaube ich, auch abgedeckelt.
Das fahren wir auch nochmal hoch. Ganz klar, hat sehr viel Spaß gemacht jetzt mit diesen Einblicken schon mal. Wir sind schon sehr in der Zeit, aber das schreit nach einer weiteren Folge, Florian.
Auf jeden Fall.
Über Ernährung. Und machen wir gerne nochmal. Bedanke mich fürs Mitmachen.
Gerne.
Das war Folge 32 von Hart gecheckt. Nochmal herzlichen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Und alles zu den Star Wars gibt es auf allen Kanälen von OVB Media. Und wir machen weiter in der Sommerpause. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.
Ciao.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.